Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick, ich bin eben von der Kleinen Zeitung, für Sie das ganze Geschehen der vergangenen Woche zusammenfassen dürfen. Wir werden in diesem Podcast über Innenpolitik, Weltengeschehen sprechen. Wir werden ein bisschen Medienkritik üben und es ist sogar eine kleine Geschichtsstunde dabei.
Boah, ja, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen abschreckend wirkt. Es werden dann auch Lateinvokabeln noch vorgelesen und abgeprüft. Nein, wir werden das schon, glaube ich, halbwegs ohrenfreundlich aufarbeiten. Und ich möchte dir gratulieren, dass du wieder klingst wie du selbst im Gegensatz zur Vorwoche.
Das stimmt, allerdings schaue ich nicht so aus wie ich selbst und damit sind wir dann eh schon beim ersten Thema.
Warum sind die alle verrückt geworden oder was?
Ich habe seit meiner Verkühlung ein bisschen eine schundene Oberlippe. Seither vermutet mein Handy wahrscheinlich, ich probiere Adolf Hitler zu imitieren, weil es da tatsächlich an dieser Stelle unterhalb der Nase einfach ungut ausschaut. Entsprechend hat es mir in der letzten Woche auch mehrfach eine Eilmeldung eingespielt, unter anderem vom Spiegel, wo dann drauf gestanden ist, hatte Adolf Hitler einen Mikropenis? Fragezeichen. Womöglich, hat man dann beim Spiegel noch dazu gehängt. Auch die Bild hat sich dieses Themas angenommen. Da war man ein bisschen direkter. Da war der Penis wirklich klein, da gibt es keine Ausflüchte mehr. Es wurde zudem unterlegt mit einem Bild, wo Adolf Hitler eine Lupe hatte, wo man dann so irgendwie darstellen wollte, ja übrigens, er hat gesucht, wo bei ihm denn irgendwie was dran ist. Der Hintergrund der ganzen Geschichte, es gab ja schon länger DNA-Sequenzen aus dem Führerbunker, wo man sich relativ sicher war, wem das zuzurechnen sei. Jetzt hat es einen Abgleich gegeben mit lebenden Verwandten und das brachte dann auch Klarheit, ist auch schon einige Jahre her. Aber jetzt gab es eben noch einmal eine Untersuchung und da fand man das Kallmann-Syndrom in dieser DNA-Sequenz. Das ist eine angeborene Entwicklungsstörung, unter anderem betrifft die den Hoden und das ist natürlich dann schon eine Geschichte, da müssen vor allem deutsche Medien drauf anspringen. Auch, das muss man jetzt dazu sagen, wenn es medizinisch wahrscheinlich eher so aussieht, als wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wirklich einen Mikropenis hast, bei 1 zu 10. Also ganz sicher ist das nicht. Und am interessantesten hat es dann auch noch ein Historiker der Universität Potsdam auf den ganzen Punkt gebracht. Ja, dieser kleine Penis würde vielleicht die höchst ungewöhnliche und fast vollständige Hingabe Hitlers an die Politik in seinem Leben erklären, die jegliches Privatleben ausschloss. Und jetzt diskutieren alle Leute in Deutschland, die sich halt Zeit nehmen und solche Themen diskutieren wollen, über die Frage, macht Genetik aus einem einen Diktator? Was sagst denn du dazu?
Ich glaube, da sind ein paar unscharfe Prämissen gleichzeitig am Werk. Erstens möchte ich mal sagen, ich habe auch eine Lupe. Das Allah ist, glaube ich, noch kein Indikator. Also vielleicht hat er sich auch für Briefmarken interessiert, man weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre in der Generation gar nicht so unüblich gewesen. Und erstens, ja, der Spiegel hat ja, glaube ich, große Teile der 90er und frühen Nullerjahre fast ausschließlich mit Hitler-Covers bestritten. Also Hitler sells und Sex, wie man weiß, sellt auch. Und Hitler-Sex ist natürlich in einer bestimmten, sagen wir mal zumindest in der für die Auflage- und Anzeigenakquise zuständigen Abteilung einer Redaktion praktisch der Jackpot. Und das, also die genetische Analyse ist natürlich eine Geschichte, die das wird dann wohl so sein. Die Chance 1 zu 10 ist doch deutlich höher als beim Brieflos zumindest den Einsatz zurückzukriegen. Aber es gab ja auch in den späten 30er, 40er Jahren bereits das damals sehr verbreitete Gerücht, Adolf Hitler hätte von einer Ziege wahlweise einen Hoden oder ein Stück Penis abgebissen bekommen. Und das ist auch
ein Versuch, die Ziege oral zu vergewaltigen, muss man jetzt zuhängen. Das ist da immer noch
eine Geschichte gewesen. Nicht gegangen. Ne? Ja. Also, weil, dass die Ziege ihn attackiert, mit ihren Hufen die Hose öffnet. Und, das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das ist eher, glaube ich, dem Bereich der Legende zuzuordnen, ist aber auch gerne geglaubt worden. Also, weil ja auch dieses, weil es ja auch diese allgemeine Idee gibt, ne, dass viele von den Mächtigen einfach woanders zu kurz gekommen sind. Das ist ein Trost für alle, die nicht reich und mächtig sind. So wie Napoleon zum Beispiel ganz normale Durchschnittsgröße für seine Zeit hatte. Aber das war vorwiegend die britische Propaganda, die aus ihm einen Wutzwerg gemacht hat. Oder um auch hier mal ein relativierendes Wort einzustreuen, so klar ist der Kickl gar nicht, wie immer referiert wird. Und alles in allem, glaube ich, bringt das aber relativ wenig Licht in das immer noch verstörende Rätsel, wie hat das alles passieren können. Also, dass da irgendeine schwere menschliche Störung vorgelegen haben muss beim Herrn Hitler, ist evident. Aber ob das jetzt tatsächlich damit zu tun hat, dass er sich beim Bischen hinsetzen hat müssen, das würde ich, wenn nicht in dem Bereich der Legende, aber so doch in den der relativen Irrelevanz buchen. Außerdem ist es ja mit der ganzen Hingabe, ich meine, er hat immer eine Affäre mit einer Cousine gehabt, die sich dann das Leben genommen hat, eine gewisse Geli Raubal. Und ob er jetzt mit der Eva Braun nur, weiß nicht, Brettspiele gespielt hat, ist ja auch nicht erwiesen. Also geht davon aus, ich meine, gegen Ende seines Lebens war schwere Medikamentenabhängigkeit und diverse Krankheiten und allgemeiner Erschöpfungszustand. Das ist nicht gut für die Libido. Aber ob das grundsätzlich, also ob er deswegen ein irrsinniger Massenmörder geworden ist, wage ich zu bezweifeln. Mao Zedong hat ja einen ähnlichen oder eigentlich höheren Bodycount sogar, und der hat sich dann doch bis ins hohe Alter mit sehr jungen Konkubinen im Plural versorgen lassen. Also das Allah zumindest wird es wohl nicht sein.
Ja, falls Sie jetzt wirklich noch Interesse an der Geschichte an sich haben, wir bei der kleinen Zeitung, wir sind ja jetzt nicht nur auf Clickbait getrieben, sondern eher in Richtung eines Abo-Modells unterwegs. Wir haben den, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so spannenden, aber dafür in der Folge durchaus interessanter verfassten Artikel mit dem Titel gemacht, Adolf Hitler soll seltene genetische Erkrankung gehabt haben. Also jetzt hat der Adolf Hitler nicht mehr so viel Persönlichkeitsrechte, aber ich glaube, denen haben wir entsprochen.
Bei der Grundsetzung wirst nichts als Titelredakteur mit dem Vorschlag.
Ja, und da setzt auch die Medienkritik an der Plattform über Medien. Die haben nämlich sich auch dieses Themas zugewandt und die haben da eine fantastische Line drinnen. Die haben nämlich einfach hinterfragt, was kommt denn jetzt als nächstes? Welcher Content kommt denn jetzt? Und wird es jetzt vielleicht bald mal den Artikel geben, helfen Penispumpen gegen den Rechtsruck?
Ja, das wäre zumindest ein kreativer Ansatz. Also könnte man, also nein, natürlich, das sollte die AfD gerade nicht statt Feuerzeug verteilen bei ihren Parteitagen.
Nee, alle anderen könnten es machen, gerade bei AfD-Parteitagen, ja. Ist ja mal ein Versuch wert.
Das aber von den männlichen Sympathisanten als Provokation empfunden werden würde und vielleicht sogar nicht so ausgeht, wie es gedacht war. Würde ich momentan fast für wahrscheinlich erhalten.
Mein Tier ist ernst, du meinst ich ernst, ich kenne mich nicht aus.
Der Vorwurf klingt ein bisschen wie ein sehr, sehr schlechter Film. Während des Bosnienkriegs sollen reiche Kriegstouristen gegen sehr viel Geld Jagd auf Menschen gemacht haben. Als sogenannte Wochenendsniper sollen sie in den Anfang 1990er Jahren von Triest aus in das serbisch-bosnische Sarajevo gebracht worden sein und haben dort gezielt Jagd auf Menschen gemacht. Kinder kosteten extra und jetzt hat die Mailänder Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft, Ermittlungen in der ganzen Causa aufgenommen. Es gibt eine entsprechende Anzeige gegen die sogenannten Scharfschützentouristen. Angeblich soll es in dieser Anzeige auch einen oder anderen Namen gegeben haben. Mutmaßlich sollen das sehr reiche Leute gewesen sein, denn so ein Jagdausflug ist ein perverses Wort in dem Zusammenhang, aber es wird eben als Jagdausflug bezeichnet in den Medien, soll zwischen 80 und 100.000 Euro gekostet haben und gewissen Personen, die man da drinnen verortet haben will, wird auch ein gewisses rechtes Gedankengut zugeordnet. Jetzt muss man dazu sagen, kurz auf der Zeitachse, das sind Menschen, die sind noch am Leben, die finanzieren vielleicht irgendeine oder andere Partei in Italien, die sind noch unter uns, mutmaßlich irgendwie geachtete Mitglieder der Gesellschaft und da denkt man sich, alter Schwede, seit 1945 hat sich dieser Kontinent, zumindest in Teilen, nicht wirklich weiterentwickelt.
Also ja, das ist natürlich wahnsinnig ekelhaft und gleichzeitig schockierenderweise nichts, was einen so richtig schockiert, weil natürlich, wie auch derzeit ja global zu beobachten ist, wenn du dich mit Geld in eine bestimmte Machtposition gebracht hast, dass die Verführung, alles auszuprobieren, was geht, eine ist, der jetzt nicht flächendeckend widerstanden wird. Also so wie man sich, weiß ich nicht, im Zweifelsfall wahrscheinlich, wenn man sich mit der chinesischen Regierung ins Einvernehmen setzt, relativ schnell an eine Spenderlunge oder sowas kommen kann. Und da kommt halt noch diese wirklich komplett pervertierte Jägermännlichkeit dazu, dass man sozusagen, wenn du die Big Five schon geschossen hast in Afrika, was bleibt noch? Ja? Also es ist leider vorstellbar, es ist sehr ekelhaft. Es ist die Frage, man kennt ja noch keinen Namen, wo er ermittelt wird. Ich vermute, die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt einmal gegen italienische Staatsbürger in erster Linie. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das, wenn wir sozusagen in die Sphäre der komplett verrotteten Überreichen reinleuchten, dass das nur Italiener waren. Also das wäre eigentlich, wenn sich das erhärtet, wäre das eigentlich eine Geschichte, wo man wirklich auf europäischer Ebene einmal flächendeckend versuchen sollte, was immer da irgendwie noch belegbar ist, zu ermitteln und eben tatsächlich auch vor Gericht zu bringen. Weil die Vorstellung, dass du, weiß nicht, an deinem Geburtstag dir ein gutes Essen in einem Spitzenrestaurant leistest und am Nebentisch sitzt vielleicht das Arschloch, die ist einfach nicht schön.
Also, wie gesagt, die italienische Staatsanwaltschaft, das ist zwar die Ermittlungen aufgenommen hat, aber dadurch, dass die Geschäftsanbahnung unter Anführungszeichen, also auch wieder ein absolut unpassendes Wort in dem Zusammenhang, aber muss man juristisch quasi so verwenden, in Italien stattgefunden hat, weil Hausnummer von der Piazza Unità aus entgehend in Triest dann eben der Konvoi sich in Bewegung gesetzt hat. Deswegen kann da ermittelt werden, allerdings eben auch gegen alle europäischen Staatsbürger. Falls Sie sich mit dieser Fußballgeschichte auseinandersetzen wollen, den ganzen Link zur Story auf www.kleinezeitung.at stelle ich Ihnen natürlich auch in die Shownotes.
Und wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht.
Die Internetseite heute.at hat, wie ich jetzt persönlich finde, den Opferstatus auf ein ganz neues Level heben können und zwar mit dieser Schlagzeile. Zugenommen, Fragezeichen, Schuld daran könnte der Klimawandel sein. Hast du dir das jemals gedacht, mein lieber Thomas, wenn du trainieren gehst, wenn du dir hinterher auf die Waage stellst und dann denkst, bah, dieses halbe Kilo, ach, das war jetzt
Scheiß Klimawandel. Ja, also... Es ist eine originelle Ergänzung von schlechte Gene, zu guter Futterverwerter und ähnlichen Dingen. Aber so bizarr das jetzt klingt und so kommod es möglicherweise für manche Menschen als zusätzliche Erklärung für das Rätsel ist, warum man kaum hat man ein Schüssel Vanillekipferl gegessen, schon wieder einen Hunger hat. Dann der Hintergrund ist ja tatsächlich ein ernsthafter und gar nicht so erfreulicher, wie du uns wahrscheinlich darlegen wirst gleich, weil du hast es nachgeforscht.
Genau, es liegt tatsächlich oder mutmaßlich an der Photosynthese, denn mehr Kohlendioxid in der Luft beschleunigt das Pflanzenwachstum, aber eben nicht nur zu deren Vorteil. Reis, Weizen, Erdäpfeln, Tomaten, die enthalten dann mehr Zucker und Stärke, aber eben weniger Zink, Eisen, Eiweiß. All jene, die sich ein bisschen mit Ernährung beschäftigt haben, wissen ja, dass das Eis nicht ganz so gut ist. Und besonders deutlich ist dieser Nährstoffverlust bei Kichererbsen, Reis und Weizen, also Grundnahrungsmittel für ganz, ganz viele Menschen. Da kann der Nährstoffwert zwischen 4,4% und in Extremfällen sogar um 38% sinken bei einem gleichzeitigen Bleiben des Kaloriengehalts. Das heißt, du hast einfach nicht mehr das Sättigungsgefühl wie zuvor. Und das kann eben nachher zu mehr Übergewicht führen, in der Vorher zu einem schwächeren Immunsystem und chronischen Krankheiten, kennt man alles. Ich stelle in der ganzen These nur eins ein bisschen zur Frage, ob wirklich Menschen, die sich hauptsächlich von Kichererbsen und Reis ernähren, Klammer auf, müssen, Klammer zu, wirklich diejenigen auch dann sind, die von Fettleibigkeit in der Form bedroht sind, beziehungsweise erfasst sind, die darunter zu leiden haben. Also da hat die Geschichte dann irgendwie doch ein bisschen einen Qualitätsabfall.
Das ja, aber ich sage einmal, eine grundsätzliche Nährstoffunterversorgung ist auch für schlanke Menschen nicht unbedingt empfehlenswert. Und ich denke mal, bevor man da jetzt da anfängt, einfach noch mehr Nahrungsergänzungsmittel irgendwie subventioniert in arme Staaten zu exportieren, sollte man sich vielleicht auch grundsätzlich nochmal anschauen, ob das alle Sorten betrifft, weil ja auch Tatsache ist, dass sehr viele, also dass Glutenunverträglichkeiten und ganz viele Unverträglichkeiten mittlerweile ja ganz weit, weit verbreitet sind. Das hat auch mit den Getreidesorten zum Beispiel zu tun, die halt so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden oder bis heute weiterentwickelt werden, die nämlich eben schnelles Wachstum, schneller Ertrag und teilweise aber mit unerfreulichen Nebenwirkungen, was aber halt man ausblendet, wenn man ausschließlich betriebswirtschaftlich an die Materie herangeht. Also vielleicht, nachdem da sehr viel Forschungsgeld reingeflossen ist, wie man das marktwirtschaftlich optimieren kann, könnte vielleicht einmal eine zweifellos bescheidener dotierte Wissenschaftsstelle nachschauen, ob es vielleicht Reissorten gibt, die das besser wegstecken oder Kichererbsen-Varietäten.
So wie du das Ganze jetzt hin argumentiert hast, müsste ich dir eigentlich nur noch 3 Minuten mehr Zeit geben, dann könntest du auch noch die Shrinkflation, die jetzt vor allem das Magnum Mandel ins Visier genommen hat und dort die größte Mogelpackung des letzten Jahres identifiziert hat, sprich kleineres Eis, immer noch gleich großer Preis. Ich glaube, du könntest sogar die jetzt noch einmal wegargumentieren und sagen, schaut, der Handelskonzern, der hinter der Eismarke, was ist das, Eskimo vermute ich einmal, keine Ahnung ganz genau.
Ja, mittlerweile heißen die ja nicht mehr Eskimo, sondern ich vergiss es immer, die haben dieses ganz blöde Logo.
Inuit.
Nein, wäre naheliegend gewesen. Nein, das alte Eskimo-Logo gibt es seit 10 Jahren nicht mehr, entschuldige, du lebst...
Ich lebe in meiner Vergangenheit, als das Magnum wirklich so groß war, dass du Bauchweh gekriegt hast, weil es so ein Riesendrum war und mittlerweile ist es ein Stecker.
Vielleicht warst du da auch kleiner noch, das kann auch sein. Aber ich merke mir, also da haben wirklich die Logo- und Marketing-Spezialisten nicht so gute Arbeit geleistet. Es ist jetzt irgendein komisches Schnörkelschmierherz und heißt anders. Aber Eskimo gibt
es. Es gibt eine Firma, die heißt Langnese und Unilever ist aber so oder so der Hersteller.
Ja, Unilever steht dahinter, aber Eskimo als Marke findest du auch im Freibad nicht mehr, außer du gehst auf eine 70er-Jahr-Party. 80er-Jahr-Party. Ich weiß nicht genau, wann sie es geändert haben.
Mutmaßlich in den 90er Jahren, weil ansonsten wäre ich nicht in der Lage gewesen, und geschäftsfähig mir selber Eis zu kaufen.
Ich war immer eher ein Sternitzel- und Eissalon-Eisesser, aber wahrscheinlich schäumen die das mittlerweile auch auf die Hunde, arbeiten ja mit allen Tricks. Aber andererseits ist es so teuer geworden, dass sie es eigentlich trotzdem rechnen müsste, einen ganz normalen Eiskugel auf das Sternitzel drauf zu tun.
Oh my goodness! Nachdem Österreich jetzt das Ticket zur WM gelöst hat, müssen wir jetzt zur Abwechslung, sage ich mal dazu, auch ein wenig um die USA blicken. Es wird ja Menschen geben, die wollen dort Spiele des Nationalteams verfolgen, so frei nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen dann auch rufen, gehen wir, Burschen. Und wenn man in der Situation ist, könnte es einem dann allerdings auch passieren, dass man zwar ein Ticket hat, aber einfach nicht ins Land rein darf. Also als EU-Staatsbürger müssen Sie jetzt nicht wirklich viel Sorgen machen. Da ist man als Staatsbürgerin, als Staatsbürger schon tatsächlich in der Lage, dass man auch mit dem Ticket reinkommen wird. Derweil zumindest, muss man auch immer dazu sagen. Aber angenommen, Sie sind jetzt nicht nur Fan der kolumbianischen Nationalmannschaft, sondern auch Kolumbianerin oder Kolumbianer, da könnte es Ihnen tatsächlich passieren, dass Sie zwar ein teures Ticket kaufen, allerdings bei der Border Control ist dann auch schon wieder mal Abpfiff.
Ja, ich würde auch sagen, dass nicht grundsätzlich alle EU-Bürger davor gefeit sind, weil wir ja auch wissen, dass mittlerweile bei der Einreise auch das öffentliche, also Facebook oder Social Media History überprüft wird auf unamerikanische, sprich Trump-kritische Einwände. Also ich denke zum Beispiel der Kollege Florian Schäuber, der ein großer Fußballnarr ist und dem ich tendenziell zutrauen würde, dass er für sowas nach Amerika fliegt, dem würde ich da nicht zuraten, weil dessen Social-Media-Profile würden vielleicht nahelegen, dass man in zumindest solange die Administration Trump so agiert, wie sie agiert, ebenfalls mitsamt seine Tickets einmal irgendwie 24 Stunden am JFK festhält und dann wieder zurückschickt.
Ein Mann, der jedenfalls schon dieser Tage in die USA einreisen durfte, war Prince Arming. Zumindest nennt ihn die britische Presse so und ich finde die Bezeichnung Prince Arming einfach wunderbar.
Ja.
Auch wenn es natürlich einen tragischen Hintergrund hat oder einen furchtbaren Hintergrund, sagen wir mal, all along. Wir sprechen von Mohammed bin Salam, Kronprinz und Regierungschef in Saudi-Arabien. Der war bei Donald Trump und hat ein paar Flieger gekauft. Gleichzeitig hat er in seinem eigenen Land jetzt gerade ein Projekt einstampfen müssen, und zwar The Line. Das war ja, ich glaube, in all dieser Gigantomanie, die man im arabischen Raum in den letzten Jahren geplant und angedacht hat, war das ja schon ziemlich das Absurdeste und Krankste, was man sich nur hat vorstellen können. Das ist ein langer Gebäudeblock, man kann es nicht anders sagen, und lang ist in dem Fall 170 Kilometer lang, 200 Meter breit, 50 Meter hoch und hätte für 9 Millionen Menschen Heimat, Wohnstätte, Arbeitsstätte, eigentlich kannst du da sagen, Legefabrik, irgendwie in der Matrix sein sollen. Das wurde jetzt abgesagt.
Also mitten in der Wüste, das kommt noch dazu.
Ja.
Ja, genau. Eigentlich ein Ort, also, so eine Science-Fiction-Situation wie halt eine Raumstation, die halt Indoor-Parks hat oder sowas. Ja, das ist verrückt. Das war natürlich von Haus aus eine Irrsinnsidee. Also Sie haben es jetzt eingestellt, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gelesen, dass Sie 200 Millionen Dollar versenkt haben. Aber da muss man jetzt auch sagen, es ist Saudi-Arabien, also 200 Millionen Dollar versenkt dort irgendein Kronprinz aus der siebten Reihe schnell einmal mit seiner Yacht, wenn er beim Anlegen im Hafen nicht aufpasst. Also ich glaube, es war der mediale Aufwand gewaltig, und 200 Millionen Dollar, wenn das jetzt stimmt, sind für diesen Staat natürlich Peanuts. Also ich glaube, die geben im Jahr mehr für Klimawandel-Desinformation aus als für die Errichtung dieses utopischen Projekts.
Mohammed bin Salam hat es ja dann geschafft, mit anderen Geschichten wieder, ich würde beinahe mal sagen, positiv in die Schlagzeilen zu kommen. Er saß neben Donald Trump bei einer Pressekonferenz, dann kam da eine Journalistin, die hat Fragen gestellt zum Mord an dem Journalisten Khashoggi. Der wurde ja, und das ist mittlerweile wirklich gut dokumentiert, auf Geheiß von bin Salam in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei ermordet. Man hat da auch wirklich noch Tonbanddokumente gefunden, wo man mehr oder weniger die Knochensäge sogar hören kann, wie dieser tote Mann zerlegt wird. Und bin Salam hat bei diesem Pressegespräch gesagt, ja, es tue ihm leid, was da passiert sei. Also er hat nicht Verantwortung in dem Fall übernommen, aber er hat gesagt, es tue ihm leid. Und das ist eigentlich schon so.
Und sie bemühen sich sehr, dass das nicht wieder passiert.
Ja, genau. Also man weiß nicht, ob er nicht wieder passieren soll, dass jemand mitkriegt, was man da macht, oder dass der Casus Belli nicht wieder passieren soll. Das ist mal dahingestellt. Aber das war ja jetzt schon fast so etwas wie eine Transparenzoffensive für das saudische Hoheitshaus, für das saudische Königshaus. Wäre da nicht Donald Trump daneben gewesen und hätte wieder Trump-Sachen gemacht, indem er einfach zur Journalistin gesagt hat, quiet, Biggie.
Ja, aber das war noch dann eine Nachfrage. Ursprünglich, das war ja das Allerbizarrste, es war eine andere Journalistin, fragt eben den Bin Salman direkt und Donald Trump antwortet und sagt, er hat nichts, hey, no nothing about it, no nothing. Und es ist very rude, seinen Staatsgast anzusprechen. Und dabei haben sie sich wirklich sehr bemüht. Also der Bin Salman ist zum Beispiel nicht gefragt worden, warum er sich nicht einen Anzug anzieht, sondern da im Nachthemd kommt, im Gegensatz zum Zelensky. Aber es war der Trump hat sich dann zum Verteidiger aufgeschwungen und zur Irrsinnsaussage, ja, der Khashoggi, not everybody liked him, er war eine umstrittene Persönlichkeit und Sachen passieren. Dagegen war eigentlich die sehr abgekocht zynische Antwort von Bin Salman ein Leuchtturm an Rationalität. Ja? Also der hat dann zu mir gesagt, ja, hoppala, ist uns passiert. Und dann kam eben noch eine Nachfrage von einer Journalistin und die hat der Donald Trump mit Quiet Piggy beantwortet, also Guschschweinchen. Und das Orge ist, ich meine, das war der Pressroom war voll mit Journalisten, es waren sicher mehrere Dutzend und niemand hat reagiert. Also ich weiß schon, Journalismus ist eine Branche, in der man es schon mehr leichter gehabt hat, aber dass du da nicht in irgendeiner Weise reagierst, dass du gehst oder was sagst, oder ich meine, du musst ja nicht gleich sagen, hast du keinen Spiegel daheim gefühlt, aber das war schon ein bisschen, das hat 2-3 Tage gedauert, bis da überhaupt das in den vor allem amerikanischen Medien irgendwie zum Thema gemacht wurde. Also ich finde natürlich, ist es eine schöne Vorlage, wenn Trump auf Staatsbesuche kommt, dass man das als für die Demos als Skandiermotiv, Quiet Piggy, Quiet Piggy, würde dem Urheber als Adressaten auch nicht schlecht stehen. Irgendwo habe ich gelesen, irgendwo hat sich ganz bestimmt schon eine feministische Punkband gegründet, die sich Quiet Piggy nennt. Ich glaube, diese Prognose ist zutreffend.
Könnte einen guten Sound entwickeln, Quiet Piggy, ja, ja. Das zweite Album dann vor allem. Das wird der Klassiker werden, behaupte ich schon jetzt.
Ja.
Wir sprechen jetzt gar nicht über das Gefolge, das Bin Salman noch mit hatte, weil es gab dann auch ein Dinner, wo Elon Musk wieder getaucht ist, Gianni Infantino natürlich und auch Cristiano Ronaldo, der ja auch auf der sehr, sehr unmittelbaren Payroll des Staates Saudi-Arabien mittlerweile steht, hat da vorbeigeschaut und hat dann ein Selfie gemacht mit unter anderem auch dem OpenAI-Chef drauf. Das lassen wir jetzt alles noch einmal aus. Das wird denen eh noch irgendwann mal auf den Kopf fallen, behaupte ich. Wir wenden uns einem anderen Vize-Despoten des Nahen Ostens dabei noch einmal ganz, ganz schnell zu, weil auch darüber sollten wir reden. Denn während sich Saudi-Arabien eben die Line leisten wollte und so als irgendwie Prestigeprojekt, leisten sich die Vereinigten Arabischen Emirate auch ihre Art von Projekt unter Anführungszeichen und auch dieses Wort ist heute wirklich sehr, sehr schlecht gewählt. Ich habe da ein bisschen einen Lauf daran, herabwürdigender Weise Wörter zu verwenden, die eigentlich so nicht zu verwenden wären. Es geht nämlich um den Völkermord in Sudan und dort mittendrin als einer der größten Player Scheich Mansour bin Zayed al-Nahyan, ein Kumpel von Mark Zuckerberg nebenbei erwähnt und eben der Vize-Regierungschef in Abu Dhabi. Und da muss man dazu sagen, wie der das Rote Meer hineinregiert in den Sudan, wie mittlerweile erwiesenerweise die VRE, die Rapid Support Forces, also die Contradictio-Armee hin zur tatsächlichen Regierungsarmee unterstützt, nur um dort irgendwie Goldvorkommen und andere Rohstoffe zu sichern. Das ist schon einer der wirklich, wirklich brutalen Punkte dieser Zeit, wo einfach zugeschaut wird und von anderen Staaten eingegriffen wird, um einen Genozid zu verursachen, um hinterher dann eben reingehen zu können und dort Rohstoffe schürfen zu können, unter anderem.
Ja, also es geht natürlich neben den Rohstoffen auch um Macht und Prestige. Das ist natürlich bei so eher aus der Zeit gefallenen Herrschaftsformen wie Sultanaten auch immer ein Faktor. Ne? Du musst also irgendwie deine Fürstenehre wahren und das tust du am besten, indem du irgendwelche Feinde besiegst und sagst, wie stark du bist. Der Stellvertreterkrieg an sich ist nicht neu, das hatten wir im 20. Jahrhundert sehr häufig, aber da ist es halt wirklich ganz besonders grauenvoll und wirklich genozidal. Und man kann vielleicht anmerken, dass die Weltöffentlichkeit da weitaus weniger Beachtung schenkt, genauso wie Jemen und viele andere Konflikte. Also sehr zynisch könnte man sagen, vielleicht sollte man in alle diese Kriege ein kleines israelisches Bataillon entsenden, dann gab es auf der ganzen Welt Demonstrationen.
Wäre die eine Variante, oder man könnte auch ganz einfach alle Väter und Mütter jetzt vor dem Weihnachtsfest noch einmal daran erinnern, wenn ihre Kinder ein Ronaldo-Shirt haben wollen, ach meine Güte, das ist wirklich mit Blut getränkt. So leid es mir tut. Und auch nächstes Jahr, diese ganze WM, also ja, schön, dass sich Österreich freut, da reinzugehen, aber der Weltfußballverband, also wenn wir es nicht gewinnen, dann können wir schon wirklich ordentlich Kritik an dieser ganzen Veranstaltung üben. Und falls wir es gewinnen, gut, dann haben wir eh einen Feiertag, danke Arnautovic.
Aber es ja, das, da hat sich natürlich im Zuge dieser Hyperbeschleunigung dieser kapitalistischen in den letzten paar Jahrzehnten einiges getan. Es war ja, Barcelona war immer sozusagen das Herzensprojekt der Linken. Das war immer so ein linker Fußballverein. Die FC Barcelona Kampfmannschaft wurde nach dem Sieg der Franco-Faschisten komplett verhaftet, zum Beispiel, weil das waren die linken Republikaner. Und noch, ich glaube, in den 90ern zumindest haben die als Hauptlevel-Sponsor eben gratis den Platz auf dem Level für UNICEF zur Verfügung gestellt. Das ist lang vorbei. Fly Emirates steht drauf, ist aber nicht der Hauptsponsor, sondern Spotify, auch eine böse Firma, aber die bescheißt wenigstens nur Musiker und bringt niemanden um. Also die Zeiten, wo irgendwie, also natürlich werden diese Floskeln immer noch wie Eischnee aufgeschlagen von der völkerverbindenden Kraft des Sportes und so weiter. Aber es ist natürlich mittlerweile ein komplett zynisches, riesiges Wirtschaftsimperium. Und ich sage mal, die FIFA hält da mit einigen anderen zynischen Wirtschaftsimperien, zumindest was die Moralstandards angeht, ganz gut mit.
Die schon wieder.
Wenn wir schon beim internationalen Sportgeschehen sind, müssen wir jetzt zum Abschluss nochmal unseren österreichischen
Sportminister einbringen. Ja, wer Sport sagt, muss auch Andreas Babler sagen. Ja,
das muss so sein. Und wie Facebook mitteilte, hat Andreas Babler einen Flipper in seinem Büro. Ich bin jetzt absolut
nicht in der Parteizentrale. Sagen, er hat schon Parteizentrale. Ich glaube, es ist ein Flipper für alle. Also zumindest ein Flipper in der Parteizentrale.
Also, aber ich würde nur sagen, ich gehöre nicht zu den Menschen, die ihm jetzt verteufeln dafür, weil dass er ab und zu mal sich ein paar Minuten Auszeit nimmt und einen Flipper herum flippert, ist vermutlich das Verb dazu. Übrigens, Fun Fact, ein Freund von mir wollte sich auch mal einen Flipper kaufen, deswegen habe ich gewusst, wo solche Dinge zu haben wären und habe mir angeschaut, was würde denn der Bram Stoker Dracula Flipper kosten, den Andreas Babler beflippert hat. 5.999 Euro gab es bei einem Online-Händler, keine Ahnung, ob es den auch im stationären Handel gäbe, nur falls es die Leute da interessiert. Aber was mich jetzt tatsächlich...
Aber man kann die Dinger ja auch mieten, muss man dazu sagen,
ja?
Was an und für sich... gescheit ist, weil ich war ein sehr leidenschaftlicher Flipperspieler und bin darin eigentlich nur dadurch eingeschränkt, dass man kaum mehr welche findet. Und vor allem diese neueren, also sagen wir in den letzten 20, 30 Jahren, also nicht die alten Pinball-Machines, die haben sehr viel Elektronik drin und sind sehr, sehr fehleranfällig. Das heißt, wenn da nicht am besten einmal die Woche wer vorbeischaut und schaut, warum der Auswurf links oben nicht funktioniert oder warum die Kugel sich immer in diesem Auslauf fängt und nicht mehr rauskommt. hast du wenig Freude daran. Also hätte ich, natürlich habe ich auch schon irgendwelche schwülen Tagträume von einem eigenen Flipper gehabt, aber wenn du niemanden, also wenn du nicht selber ein totaler Elektronik-Fex bist und niemanden hast, der das regelmäßig wartet, hast du an dem Gerät wenig Freude. Ist, weiß ich nicht, wie gut der Andreas Babler persönlich im Schaltplan lesen ist oder ob es irgendjemanden
in der Reizzentrale
gibt. Ja, das könnte, also könnte reichen. Ich kenne es nicht, aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich finde das ein sympathisches Hobby. Und da sind jetzt nicht jedes Mal irgendwo in Espresso im 17. Bezirk fort, damit er Flipper spielen kann. Das kann ich teilen. Also ich finde, das ist ein bescheidener Luxus, zumal. Also ich muss auch sagen, es war, wie ich das gesehen habe, zum ersten Mal erwogen, vielleicht doch in die SPÖ einzutreten. Allerdings habe ich gedacht, wenn mir die Kleine, die Zentrale eintreten, und ich glaube, das geht nicht, da muss man erst einmal, glaube ich, die 20-jährige Funktionärsochsentour machen und so viel Zeit habe ich nicht. Und dann fahre ich halt im Broder flippern.
Aber nachdem du ja so eine Leidenschaft für die Flipperei hast, muss ich dich jetzt tatsächlich fragen, wählt man das dann auch so aus, an welchem Gerät man spielt, weil man zu dieser da manchmal schon sehr lässig verbauten Optik auch irgendwie eine Beziehung hat? Also wie gesagt, Bablers Flipper oder der SPÖ-Flipper ist ja Bram Stoker's Dracula. Und da habe ich mir nur gedacht, wen will er eigentlich aussaugen? Milliardäre, den Dosco-Ziel?
Na, ich vermute, dass du, also normalerweise, soweit die Flipper eine Story haben, folgt die dann eher dem Film. Also ich vermute, dass du eher irgendwelche, keine Ahnung, Knoblauchzehen und Eichenpflöcke Targets abschießen musst, um dann irgendwie die mit der 7-Kugel-Multiball-Version den Dracula zu erwischen. Ich habe den Dracula tatsächlich noch nicht gespielt. Ich wüsste nicht, wo der steht. Wäre natürlich jetzt hoch interessiert daran, dass ich, nachdem ich ja als Kulturschaffender schon ins Ressort von Andreas Babler war, dass ich vielleicht auch diese Schnittfläche einmal berühre. Aber ja, vielleicht, wenn jemand weiß, wo in Wien oder in irgendeiner Stadt, die ich auf Tournee öfter mal besuche, ein Bram Stoker Dracula Flipper steht, wäre ich hoch interessiert dran. Und dann kann ich auch gerne versuchen abzuleiten, welche Lehren eine Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert aus diesem Gerät ziehen kann.
Du müsstest dann halt nur ein wenig geistesgegenwärtiger sein, wenn ich dir Leute vorstelle, lieber Thomas, weil letzte Geschichte für Sie, liebe zuhörende Personen. Ich habe unlängst mal Thomas Maurer am Bahnhof abgeholt, habe dort mit einem Mann gesprochen. Thomas hat ihn halt noch irgendwie, sagen wir jetzt mal so, dezent ignoriert, weil er eher auf der Suche nach einer Trafik war. Hinterher fragte er mich, wer war das? Habe ich gesagt, ja, das war der SPÖ-Clubobmann. Also hättest du dich in dem Moment ordentlich verhalten, du hättest schon längst eine Einladung zu diesem Flipper. Und jetzt sind wir auf unsere Community angewiesen.
Tut mir leid, ich war ein bisschen müde und er war zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen frisch im Amt. Den hatte ich tatsächlich noch nicht im Bildarchiv.
Ja, tatsächlich. Und er hat ganz.
Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen.
Ich wollte immer bei Parlamentsreden.
Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Landeshauptleute natürlich für die wichtigste Institution in dieser Republik halte.
Ganz genau. Und Clubobleute im Parlament sowieso und überhaupt ein voller Verfechter des Föderalismus. Deswegen ist er auch bei uns dabei. Und falls Sie auch ein Vertreterin oder Vertreter und Förderer des föderalistischen Journalismusangebots der kleinen Zeitung sein wollen, das war jetzt eine Überleitung. Die Abo-Angebote gibt es in den Shownotes. Alles weitere gibt es sowieso auf www.kleinezeitung.at oder falls Sie den Thomas Maurer live und nicht nur in der SPÖ-Parteizentrale sehen wollen, seine Termine gibt es auch schon auf seiner Homepage und demnächst ja mit einem neuen Film. Falschen Film
heißt
es dann. Also es ist ein neues Programm.
Film heißt das Programm, wird aber kein Film. Ich möchte vielleicht nur abschließend noch, irrelevant, aber doch schön zu wissen, ich glaube, Helmut Gansterer, mittlerweile auch aus dem aktiven Dienst ausgeschiedener Journalist, hat irgendwann mal eine Erwin Pröll-Hagiografie geschrieben, aus der wir auf der Bühne zitiert haben. Und unter anderem war da zu erfahren, dass er seinen Hund so abgerichtet hat, dass er bei Zentralismus, beim Wort Zentralismus wütend gebellt hat und bei Föderalismus gewedelt. Aber man muss sagen, ist gar nicht so leicht, am Hund das beizubringen. Also möchte an dieser Stelle Erwin Bröll meinen Respekt aussprechen.
Ja, das ist jetzt eine Sache, die macht mich vermutlich eine Woche lang sprachlos. Ich habe echt nichts mehr zu sagen. Thomas, hast du noch was zu sagen?
Nein, ich glaube, uns beiden tut Stimmruhe gut, damit wir nicht wieder so krächzen wie vorige Woche.
Tschüss und schleicht euch!